Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder bei euch sein kann. Es ist tatsächlich etwas mehr als 7 Jahre her. In der Zwischenzeit hat sich ganz viel verändert. Stimmt was mit der Technik nicht? Gut, alles klar. Also, es gibt ganze Reihe Leute, die, glaube ich, mich noch nicht kennen. Hab doch nicht viel verpasst. Ich bin Evangelist jetzt bei Lightkeepers Deutschland, war vorher 29 Jahre bei Jugend für Christus. Und da seht ihr schon den ersten Flyer, da komme ich gleich drauf. Seit 2018, wo ich das letzte Mal hier war, hat sich ganz viel verändert. Damals war ich, das waren so unsere letzten Tage bei der letzten Organisation und daraus ist Lightkeepers Deutschland entstanden. Das hier, da komme ich gleich nochmal drauf zu. Das ist ein Angebot, was wir von Lightkeepers Deutschland gerade aufbauen. Das heißt, wir haben nicht nur evangelistische Einsätze in unserem Land, sondern bieten auch etwas vor Ort an. It's My Life ist ein Programm, das wir Gemeinden in der Region anbieten. Es ist ein evangelistisches Abendprogramm ohne eine Predigt. Das geht aber schon. Da fasse ich auf das vor, was wir da vorhaben. Unser Anliegen ist es, dass wir nicht nur Evangelisation machen mit in dem klassischen Stil, sondern dass wir auch Menschen haben, die einfach erzählen, was es ihnen bedeutet, ein Leben mit Jesus Christus zu leben. Da sind wir gerade dabei, das etwas aufzubauen. Und da seht ihr das, am 25.04. geht es los, da gibt es morgens Frühstück. Dann kommen die ersten Leute, die aus ihrem Leben erzählen. Dann gibt es Mittagessen, dann gibt es eine Pause und dann haben wir Nachmittag und abends auch nochmal was. So sieht das dann aus vom Programmablauf. Und mit den Leuten haben wir alle schon mal was zusammen gemacht. Und das ist eigentlich unser Abend. Einen Verkündigungsabend ohne Verkündigung, aber doch mit ganz viel. Und wie das aussehen wird oder wie das für euch als Gemeinden interessant sein kann, das stellen wir an diesem Tag vor. Da seid ihr herzlich dazu eingeladen, daran teilzunehmen. Das kostet euch gar nichts, sondern das ist ein richtiger Infogenusstag. Genau. So, heute mal, da komme ich nochmal drauf zu. Jetzt gehen wir nochmal auf die Folien von mir. Hoffe, dass es klappt. Genau. Betzdorf ist von euch aus ja nicht so weit weg. Genau. Lightkeepers Deutschland ist entstanden 2019, 2018 haben wir da schon ziemlich in der Verdickung noch, aber vorbereitet. Da hat es einfach verschiedene Faktoren gegeben, die dazu geführt haben. Und dann haben wir Lightkeepers Deutschland gegründet. Der Name ist so quasi vom Himmel uns gefallen. Ich kürze das alles etwas ab. Aber da seht ihr die verschiedenen Dinge, die unser Leben ausmachen. Wir sehen den Auftrag, dass wir zu Menschen hingehen wollen. Stelle ich euch gleich noch mehr vor. Wir wollen mit den Menschen unserer Zeit auch mitfühlen. Und wir wollen spürbar sein und Leuchtkraft haben. Genau. Das ist das, was wir immer vorausschicken. Das spricht für alle Missionswerke. Wir sind unwahrscheinlich dankbar für alle, die mit uns in irgendeiner Form verbunden sind, die uns helfen, damit Menschen Jesus Christus erreichen können. Das ist unser neues Arbeitstool. Es ist ein Airstream. Der kommt übrigens gar nicht weit weg von hier, aus einem kleinen Dorf bei Hamm an der Sieg. Ursprünglich kommt er aber aus Florida. Und alles, was ihr hier seht, wenn ich anfange zu erzählen, braucht ihr kein Mittagessen. Da brauche ich die Predigt weglassen. Also wir haben unwahrscheinlich viel erlebt. Unser Anliegen ist, dass wir Menschen überall dort erreichen, wo wir ihnen begegnen. Nicht nur in Messen, das hat sich aufgetan, sondern wir sind auch in Fußgängerzonen. Wir sind bei Weihnachtsmärkten dabei. Wir waren immer bei Martinsmarkt in Daden dabei. Das hat jetzt letztes Mal nicht geklappt, weil wir da schon in Nürnberg waren bei einer Messe. Aber das ist unser Anliegen, niederschwellig mit Menschen ins Gespräch kommen, um ihnen davon zu erzählen, was Gott für uns getan hat und dass er uns liebt. Da kann übrigens jeder mitmachen und wir sind im Gegensatz zu früher, da war ich ja noch auf Jugend ausgerichtet, haben wir keine Altersbeschränkung. Ich bin kein Berufsjugendlicher. Ich bin jemand, der immer auch schon mit anderen Generationen gearbeitet hat. Ich habe die Jugend nie aus den Augen verloren, aber ich selber bin eben auch älter geworden. Ja, das ist für uns eine fantastische Möglichkeit. Mit dem Airstream ist ein ausgebauter Wohnwagen. Könnt ihr übrigens alles dann auch über Instagram und Facebook und so weiter über unsere Homepage finden. Da sind wir ab morgen dran. Heute Nacht um 2 werden wir wegfahren. Das ist blöd, 2:30 wegfahren, weil wir morgen früh um 7 Uhr in Nürnberg in die Messehalle rein müssen. Deswegen starten wir so früh. Bin froh, dass es nicht mehr so ist wie früher. Da war das viel öfter der Fall. Diesmal geht's nicht anders. Und dann haben wir 2 Tage Zeit aufzubauen und dann sind wir bei einer Freizeitmesse dabei. Da oben links, da seht ihr das Foto, wie es ungefähr sein wird, wenn wir in Nürnberg sind. Denn das war bei der Retro Classics in Nürnberg. Hinter uns liegt gerade die Retro Classics in Stuttgart. Eine riesige Messe mit ganz vielen alten Autos. Da, wo die ganz alten Brüder noch ihre ersten Autos fanden, da waren wir mit dabei. Wir kommen immer mit den Leuten ins Gespräch. Genau. Dann haben wir auch noch was, was wir auch im März anbieten, nämlich ein Bibelkolleg. Das geht Donnerstagabend los und geht bis zum Samstagabend. Am Sonntag haben wir dann noch den Gottesdienst. Am Samstagabend einen unwahrscheinlich guten Vortrag, was ein Physiker und Mathematiker zur Schöpfung sagt. Thorsten Vogel, der war übrigens hier bei euch vor einiger Zeit zum Gottesdienst und der macht diesen wissenschaftlichen Vortrag. Ja, das ist das Thema, wie perfekt hat Gott die Welt geschaffen? Ein Blick aus der Perspektive von Mathematik, Physik und Chemie. Das Ganze findet übrigens statt bei uns in Rehe, etwa 40 Kilometer. Aber es lohnt sich, wenn ihr sagt, hier, da möchte ich gerne dabei sein. Dann haben wir einen Tipp auch wegen Übernachtungsmöglichkeiten. Da liegen übrigens auch hinten auch die Flyer aus. Dann machen wir noch etwas, einen Kreuzweg. Da lade ich euch auch dazu ein, am grünen Donnerstag. Der Kreuzweg ist anders, als man ihn sonst so irgendwie kennt. Wir fangen an mit der Schöpfung und wir hören auf bei Golgatha. Und wir haben 14 Stationen an der Krombachtalsperre in Rehe. Findet ihr auch Flyer da hinten. Der ist familienorientiert, so ab Kinder, ja, 10 Jahre oder Erstklasse. Und wir treffen uns in Rehe bei Wälders Camping, nicht in Mademühlen. Da waren manchmal Leute hin. Und der wird etwa 2 Stunden gehen. Genau. Ja, dann habe ich euch nochmal die Flyer auch hinten dabei, die für euch wahrscheinlich auch für alle Gemeindeleiter sowieso, für alle, die interessiert sind, interessant sein können. Wir sind im Sommer wieder auf dem Campingplatz. Da sind wir auch noch offen dafür, wenn Leute von euch sagen, hey, ich habe Bock, eine Woche auf dem Campingplatz zu sein, ist eine ganz andere Art von Evangelisation, dann sprecht mich einfach auch an. Das sind wir jetzt auch zum 6. Mal, machen das übrigens zusammen, die müsstet ihr kennen, Kids Team, mit denen sind wir dort zusammen. Genau, vom 5. Juli bis zum 2. August und wir beten dafür, dass es trockene Sommerwochen sind. Wir haben schon anderes erlebt. Genau, und jetzt geht's gleich weiter und ihr singt, glaube ich, noch ein Lied. Es ist tatsächlich so, man kann über vieles diskutieren. Manches kann man nicht diskutieren. Gott kann man nicht diskutieren. Man kann ihn erfahren. Ich würde gerne noch mit euch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir jetzt auch wieder auf dein Wort hören können. Hilf du nun, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen. Und lass kein falsches Wort aus meinem Munde gehen. Wenn in meinem Amt ich reden soll und darf und dann auch muss, dann schenk du den Worten Kraft und Nachdruck, Herr. Und es ohne den geringsten Verdruss. Herr, tue du meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündet. Amen. Ja, ich habe euch einen Clip mitgebracht. Bevor ihr zu dem Clip kommt, ich war unterwegs mit meinem Sohn. Und in Weilburg, und da fuhren wir zurück, da seht ihr, da hatten wir noch Schnee. Wir hatten dieser echt massig Schnee in Rehe. Und dann fuhren wir an dem Schild vorbei, wir sind extra am nächsten Montag nochmal zurückgefahren nach Meerenberg, um dieses Schild zu fotografieren. Und das ist eine Frage, die ich euch allen stellen möchte. dass ich heute Morgen hier bin, freut mich. Ich habe auch noch Erinnerungen an das letzte Mal, da ich da war, und die sind nicht so toll. Nicht immer gelingt mir alles so richtig gut. Und ich bin einfach so ein Mensch, der gerne ganz anders wäre. Aber so bin ich und ich arbeite an mir. Und trotzdem kommt die Frage immer wieder, irgendwas hast du dafür auf Schwäbisch reden, was man da wieder von Scheiß erzählt. Ja, und dann sah ich dieses Schild. Wer mag mich so, wie ich bin? Ist übrigens von das Plakat von Kirchen und Bibel TV. Das habe ich erst später gesehen. Aber ist egal. Wer von euch könnte jetzt sagen, ich? Nicht in Bezug auf mich, aber stell dir vor, jemand anders würde dir die Frage stellen, wer mag mich so, wie ich bin? Wie viele Leute hast du, die dir sagen würden, ich? Punkt. Gar nichts mehr hinterher. Ich. Da gibt es Leute, die wissen schon, wie ich bin. Dass ich manchmal eine Challenge bin für die Leute. Bin auch manchmal selber mit mir nicht zufrieden. Die aber sagen, aber ich mag dich. Und einer davon, und das ist das Ziel dieser Plakate, der Hinweis auf Jesus Christus. Komme ich nachher nochmal dazu. Ich habe euch diesen Videoclip gebracht. Jetzt, wir haben ja auch einen Dodge Ram. Der sieht auch so silbern aus. Da dachte ich, hey, jetzt bringen wir den mal in den Start. Also, die zentrale Frage, nämlich, oder der zentrale Gedanke, der mich bei diesem Clip beschäftigt hat. Wie gut, dass mir das nicht passiert ist. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn du plötzlich merkst, der Bus bricht unter dir weg. Ist übrigens in Deutschland auch schon mal vorgekommen. Und da sind ein paar Leute damals ums Leben gekommen. Ich habe euch ein paar Dinge dabei. Das ist das Thema, auf Gott ist Verlass. Begründet im Wort Gottes sind wir in der Lage, schwierigste Zeiten zu überstehen und uns daraus gefestigt hervorgehen und daraus gefestigt hervorgehen zu können. Die zentrale große Frage in unserer Zeit heute ist, wo bist du zu Hause? Nicht vom Haus her, sondern bist du in der Bibel zu Hause? Auf Gott ist Verlass, da werden wir gleich noch mehr hören. Unsichere Zeiten sind eine verstärkte Anfrage an die Verlässlichkeit eines starken Partners. Unsichere Zeiten, die gab es eigentlich immer, aber in den letzten 50 Jahren, ich lebe seit 62 Jahren, fast 62 Jahren auf dieser Erde, aber die letzten 50 Jahre haben wir sie zumindest hier im Westen relativ sicher erlebt. Der eine so, aber insgesamt ja, war unsere Zeit doch einigermaßen geordnet. Und ich habe euch da einen Text mitgebracht oder zwei Texte mitgebracht, die will ich euch vorlesen. Und das sind die vier Punkte. Von wem sprechen wir? Wie ist Gott? Was tut Gott? Und was erwartet Gott von uns? Ich lese euch den ersten Text schon mal vor aus Sprüche. Ich habe eine neue Übersetzung, deswegen werden die ein oder anderen vielleicht etwas Schwierigkeiten haben. Sprüche 3, Vers 1 bis 8. Ihr Frauen und Mädels fühle ich auch angesprochen, aber so ist der Text nun mal. Mein Sohn, vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Bewahre meine Gebote in deinem Herzen. Denn sie schenken dir ein langes und zufriedenes Leben. Gnade und Treue sollen dir nicht verloren gehen. Trage sie wie eine Kette um deinen Hals und schreibe sie dir tief in dein Herz. Dann wirst du freundlich und klug werden und Anerkennung bei Gott und den Menschen finden. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Die Zeiten, in denen wir uns bewegen, erweisen sich als eine ähnliche Erfahrung wie die Autofahrer. Wir glauben, alles ist sicher und plötzlich bricht uns der Boden weg. Und vielleicht ist es nicht der Asphalt, sondern einfach nur eine niederschmetternde Diagnose, die dir der Arzt gibt. Will er dir nicht, aber er muss es, wenn er ehrlich ist. Ich komme jetzt gerade aus Süddeutschland. Wir waren eben auf der Retro Classics in Stuttgart. Dort habe ich einen Freund getroffen und ihr wisst ja, Stuttgart und Region, Schwabeländle, Sauerkraut, Filterkraut, fleißige Leute, sparsam, Mercedes-Ländle. Und ich habe einen Freund unter anderem, der hat mich mit seiner Frau besucht getroffen. Er ist Schlosser und dann hat er beim Daimler ein bisschen Karriere gemacht, leitet heute eine Abteilung und sagte mir, weißt du Jürgen, ich habe eine ganz schwere Aufgabe vor mir. Ich muss 12 Leute entlassen. Nur in seiner Abteilung. Daimler-Benz hat 50% Umsatzrückgang. Bosch hat 20.000 Leute entlassen und ist noch dabei. Und viele große Betriebe, die verlässliche Arbeitsplätze stehen, brechen weg. Und dann sagte die Frau mir, weißt du, der Daimler ist krank. Der ist richtig krank. Und da merken wir etwas, wo man immer geglaubt hat. Sicherheit bricht weg. Und er sagt, es sind keine Pensionäre, die in Vorruhestand gehen in meiner Abteilung. Es sind junge Männer, sind Familienväter, Kinder, Zwilling, gerade gebaut. Seit gestern Morgen, 7:30 haben wir wieder einen Krieg mehr in dieser Welt. Und ich bete dafür und glaube es doch nicht, dass das in ein paar Tagen alles erledigt ist. Da ist ein ganz großes Fenster aufgegangen. Das sind diese Dinge, die uns eiskalt erwischen können. Andere haben gesundheitliche Einschränkungen. Du denkst, du hast das Leben vor dir und dann kommt was anderes. Oder du bist mittendrin im Leben und dann sagt dir der Arzt, du hast nicht mehr lange. Ich habe bei uns in Rehe eine Frau, die hat einen Betrieb. Der Mann hat unwahrscheinlich viel geraucht, weil er unwahrscheinlich viel gearbeitet hat. Aber er ging mit Jesus und er war halt immer müde. Und er ging zum Arzt. Seine Frau sagte so, jetzt gehen wir zum Arzt. Und der Arzt sagte, ich habe den Namen, ich weiß, wer es war. Ich gebe dir noch 3 Monate. Und er ging nach Hause und das erste, was er seiner Frau sagte, ich will nichts mehr von Betrieb hören. Er hat keine 3 Monate mehr gehabt. Ist dann zu Hause heimgegangen. Er ist nicht gestorben, ist heimgegangen. Wie geht man mit solchen Ereignissen um, wenn plötzlich etwas in deinem Alltag einbricht, wo du denkst, das habe ich so aber nicht vorgesehen gehabt. Manche versuchen es mit Yoga, andere mit guter Miene zum bösen Spiel. Es pfeifen, wunderschönes Wetter. Wer denkt daran, dass es vorbei sein könnte? An Weihnachten habe ich in Lippe gepredigt, im Feuerwehrgerätehaus. Und nicht alle mögen mich, das ist so, aber es war ein guter Gottesdienst. Und ich weiß noch, worüber ich gepredigt habe und ein paar Tage später kam ein junger Mann von der Feuerwehr bei einem Einsatz ums Leben. Nur ein paar Tage später. Wie gehen wir damit um, wenn Dinge plötzlich wegbrechen? Ich habe einen Freund gehabt. Tragischer Umgang mit schwierigen Zeiten. Da ist gerade George W. Bush im Irak einmarschiert, weil sie da wieder Saddam Hussein ausschmeißen wollten. Und er hat immer schon etwas depressive Veranlagung gehabt. Er hat eine Bäckerei gehabt, war, und die lief richtig gut. Er war verheiratet, er brachte die Ehe auseinander. Dann hat er irgendwann mal eine Frau aus Kuba kennengelernt, die kam dann zu ihm. Und eben dann marschierte George W. Bush ein und er machte sich Gedanken. Wir haben ein paar Tage vorher noch, habe ich ihn besucht, denn wir haben geredet drüber. Sagt er, ja, hat ja alles keinen Sinn. Hat alles keinen Sinn. Ist alles, ja, wie es also ist. Er wollte mal meine Schwester heiraten. Es kam dann ganz anders. Also alles war so dabei. Und weil George W. Bush in Irak, in Kuwait einmarschiert ist, ist ins Auto gestiegen und Richtung Villingen-Schwenningen gefahren. Jeder, der sich im Süden auskennt, weiß, da gibt es diese Neckartalbrücke zwischen Herrenberg und Horb. Und er fuhr auf diese Neckartalbrücke, die ist hoch genug, stieg aus dem Auto aus und sprang in den Tod. Hat alles keinen Sinn. Als Christ beeindruckt mich immer wieder, dass alles das, was auf uns heute einströmt, wann muss ich denn fertig sein? Das ist eine gefährliche Frage. Als Christ beeindruckt mich immer wieder, und das will ich uns allen sagen, was alles wir hören, dass Jesus Christus gesagt hat, hey, das wird alles kommen. Das kommt alles. Und er sagt, schaut es euch an und erschreckt nicht. Die Welt da draußen ist ratlos. Und Jesus hat gesagt, die Welt wird von Ratlosigkeit überzogen. Müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. Das wird so kommen. Matthäus Kapitel 24, Vers 6. Schaut es euch an und erschreckt nicht. In Stuttgart während der Messe hat mich ein Mann gefragt, ziemlich provokativ, Schwaben können das sein, danach, wer hat denn die Bibel geschrieben? Sagte ich, ja, Menschen. Aha, sagt er. Deswegen kann die Bibel niemals eine zuverlässige Quelle sein, auf die man sich stützen kann. Haben Menschen geschrieben und Menschen sind unvollkommen. Und das stimmt, ja. Die Bibel ist geschrieben worden von Menschen, ja. Unbedingt. Weil Gott sie beauftragt hat, die Bibel zu schreiben. Menschen, die erfahren haben, dass Gott in schwierigen Situationen da ist. Und da fragen wir uns manchmal, Herr, was soll das? Ich bin jetzt in dem Moment angekommen oder in der Phase angekommen, wo ich anfange, mein Leben von hinten her zu verstehen. Und da war ganz vieles dabei, was mir nie gefallen hat. Und ich denke, Gott, warum? Und wo wir anfangen, schwierige Situationen einzuordnen und schafft es doch nicht. Die Bibel ist geschrieben worden von Menschen, die erlebt haben, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Deswegen sind seine Lieder auch so interessant. Du kannst nicht darüber diskutieren, ob Gott das Meer teilen kann oder nicht. Du kannst es nur erleben. Anzweifeln kannst du es immer. Aber wenn du merkst, dass Gott einen Weg hat, wird es für dich nie eine Frage sein. Was haben sie noch? Menschen haben die Bibel geschrieben, weil sie ihr Leben erlebt haben, es ist ein Gott, der machtvoll ist. Der mächtiger ist als alles, was wir uns vorstellen können. Der sich um uns Menschen kümmern will. Das will ich dir heute Morgen, ich kenne deine Situation nicht, schon mal als ersten Pluspunkt mitgeben. Die Bibel erzählt von einem Gott, der sagt, ich kümmere mich um euch. Ich komme da nochmal drauf zu. Und da habe ich noch einen zweiten Bibeltext mitgebracht, wo das deutlich wird. 2. Mose Kapitel 3. Wundert euch nicht, dass ich so eine große Bibel habe. Ich will euch damit nicht beeindrucken, aber ich brauche viel Rand an meiner Bibel. Weil da immer viele Notizen sind. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie meine Bibel aussieht, geht einfach auf Facebook. Schaut nach meinem Profil, findet ihr das alles. Dort heißt es, Mose hütete die Herde seines Schwiegersvaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagt er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genau zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch hervor, Mose, Mose. Hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Das Land, in dem die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter leben. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte, fragte Mose. Er antwortete, ich werde mit dir sein. Und ich soll der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg dienen. Da ist schon der erste Blick in die Zukunft. Wo Gott sagt, ihr werdet frei sein und wenn ihr frei seid, dann kommt zu diesem Berg. Manche Christen denken ja, das Alte Testament hat keine Bedeutung mehr. Haben mir Leute erzählt, die haben sich auch irgendwann mal bekehrt, die haben führende Positionen in der Gemeinde gehabt. Die sagt, Jürgen, du redest noch so viel vom alten Bund, vom alten Testament. Was bin ich denn froh, kann ich euch sagen. Denn das Alte und das Neue Testament zusammen sind die beiden Füße, die mir helfen, standhaft zu bleiben, wenn es schwierig wird. Alles, was wir im Neuen Testament haben, ist ja im Alten Testament angelegt. Wir lesen den zweiten Petrusbrief, arbeiten ihn durch. Petrus kann man nur verstehen, wenn man das Alte Testament kennt. Jakobus, eine aus unserer Gemeinde, die gehört sogar zu uns im Verein, die war mit mir da überhaupt nicht zufrieden, weil sie sagt, Jürgen, das war mir viel zu viel vom Jakobus. Ich habe ganz wenig über den Jakobus geredet. Ich habe ganz viel von dem geredet, wo Jakobus herkam. Wir brauchen das Alte und das Neue Testament. Junge Leute in meiner Gemeinde sagen, weißt du, das Alte Testament lese ich gar nicht. Denke ich, aber schade. Deswegen will ich euch jungen Leuten sagen, lasst euch nicht irren. Seid in der ganzen Bibel zu Hause. Paulus sagt, über das, und da das Alte Testament gehabt, über alles, was darin zu lesen ist, es ist geschrieben, uns zur Lehre. Wer nie davon gelesen hat, dass Gott das Meer teilen konnte, der kann nicht sein Lied schreiben, weil er es für Unfug hält. Alles, was geschrieben ist, ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir, und jetzt kommen die drei wichtigen Worte, das Festhalten, festhalten an dem, was da drin geschrieben steht. Festhalten. Es gibt Wissenschaftler, die versuchen zu widerlegen, warum das mit dem brennenden Dornbusch aus Lichteffekten und so weiter nicht klappen kann. Nein, es war so. Das Festhalten, das Durchhalten, den Trost bekommen, den wir brauchen. Ihr Männer, wann habt ihr zum letzten Mal euren Frauen einen Liebesbrief geschrieben? Schon lange her, oder? Ich baue das noch ein, steht nicht auf meinem Zettel. Aber ich erzähle das immer wieder Leuten. Es ist eine tragische Geschichte. Beginnt toll. Ein junger Mann lernt eine Frau auf dem Tanz kennen. Nettes Mädel. Und hübsch. Und kennt ihr das neue Frauen? Da macht es Bang! Und plötzlich ist es da. Und er bringt sie an, sie unterhalten sich gut, sie tanzen viel, sie haben viel Spaß zusammen. Und er bringt sie nach Hause. An der Haustüre verabschiedet er sich ordentlich, so wie es sich gehört. Und dann sprechen sie einen neuen, nein, ich muss anders sagen, sie daten. Nächste Date kommt. Und so kommt das immer wieder. Sie gehen spazieren, sie gehen ins Kino, sie gehen auch mal schwimmen und sie machen vieles gemeinsam. Und die junge Frau weiß, das ist der Mann, den ich heiraten will. Habe ich jemandem auf der Messe erzählt. Da habe ich gesagt, ich brauche keine Bibel. Und der Mann weiß niemals außer dieser Frau. Keine andere. Aber jetzt hat der Kerl bei allem, was er so gemacht hat, ist ein unwahrscheinlich schüchterner Mensch. Und er überlegt sich, wie bringe ich das fertig? Diesem Mädel zu sagen, ich will sie heiraten. Also wenn du das Maul nicht aufkriegst, weil du so schüchtern bist, dann schreibt man einen Brief. Und in diesem Brief schreibt er ihr alles rein und endet diesen Brief mit der Frage, willst du meine Frau werden? Und weil er nicht dabei erwischt werden will, dass er den Brief reinschmeißt, macht er es nachts um zwei. Ja. Am nächsten Morgen, bevor die junge Frau zur Arbeit geht, geht sie in den Briefkasten, nimmt die ganze Post raus, sind mehrere Sachen drin, nimmt den alles raus, sieht auch den Brief von dem Mann, der nicht, der wichtig ist, nicht so wie das andere Zeugs, und sie legt ihn unter die Schreibtischunterlage. Und geht zur Arbeit. Und im Lauf der Tage, der Brief liegt immer noch da drunter, kommen noch andere Sachen, liegen dann auf dem Schreibtisch. Und der Mann hat sich vorgenommen, ich werde erst wieder mich mit ihr treffen, wenn sie mir eine Antwort gegeben hat. Und die Frau wartet und wartet. Sie sehen sich wochenlang nicht mehr. Und ihr Herz zerbricht fast. Und sein Herz zerbricht auch. Und irgendwann mal beschließt er, ich halte das nicht mehr aus. Was machst du dann? Du hast deine eine große Liebe, antwortet dir nicht. Du gehst weg. Und er ging weg. Hat nie geheiratet, der Mann. Die Frau wusste, das ist der einzige Mann, mit dem ich gerne Kinder gehabt hätte. Aber er hat ja nie mehr was gesagt. Und die werden älter. Und die werden alt. Eines Tages schlägt sie die Zeitung auf und dann liest sie, dass der Mann, den sie heiraten wollte, gestorben ist. In einer anderen Stadt. Und da bricht ihr das Herz wieder. Ich weiß noch, wie ich das Leuten auf der Messe erzählt habe. Braucht keine Bibel. Und weil die Frau alt geworden ist, beschließt sie, ich muss in ein Alterspflegeheim. Da hat sie nicht viel Platz, kann sie nicht viel mitnehmen. Sie räumt ihre Wohnung, die Möbel, alles geht so weg und sie räumt ihren Schreibtisch. Und da ist diese Matte. Und unter dieser Schreibtischunterlage findet sie den Brief. Nach mehr als 40 Jahren macht sie den Brief auf. Und da bricht ihr das Herz zum dritten Mal. Da war die Liebeserklärung drin. Sie hat ihn nie aufgemacht, hat nie gelesen. Konnte ihm nie eine Antwort geben. Und dann sagte ich zu dieser Person, schauen Sie, da haben Sie eine Bibel zu Hause. Da steht alles drin, was Gott Ihnen sagen will. Und Sie wissen es nicht, weil Sie nie in der Bibel gelesen haben. Das ist die Zeit, in der wir heute leben. Moderne Theologen und Wissenschaftler diskutieren noch darüber. Sie lesen nicht darin. Ihnen geht, dass Gott sie liebt. Es sind vier Punkte. Und jetzt gebe ich etwas Gas. Johannes sagt von diesem Liebesbrief, all das ist geschrieben, damit wir glauben können. Ohne Bibel wird es schwer sein zu glauben. Wenn wir also feststellen, dass unser Alltag von all diesen Dingen bestimmt wird, die ich vorher aufgezählt habe. Kommt es immer mehr darauf an, dass wir uns dafür entscheiden, die Gegenwart Gottes wieder aufzusuchen. Und da habe ich jetzt in meiner stillen Zeit vor 2-3 Tagen, als ich mich darauf vorbereitet habe, von David gelesen, Psalm 16, Vers 8. Und da will ich euch das andere auch noch dazu sagen. Das ist meine These. Ihr könnt es ausprobieren. Es gibt zwei Füße, den rechten und den linken. Der rechte ist das Evangelium von Jesus Christus. 4 Kapitel. Das linke ist das Alte Testament. Dass du Christ bist, dass du mit Jesus Christus lebst, bedeutet nicht, dass dich niemals etwas aus der Ruhe bringen kann. Dass du wütend bist, dass dich Zorn packt, dass Dinge in deinem Leben kommen, die du nicht... Ja, gibt's alles. Und deswegen habe ich den Leuten immer... Dass du depressiv wirst, alles vorhanden. Deswegen habe ich immer wieder gesagt, wir haben das Evangelium am rechten und wir haben im linken das Alte Testament und vor allem die Psalmen. Die Psalmen erzählen von dem, wie unser Alltag ist. Eine der wichtigsten Standbeine, die ich in meinem Leben habe, sind die Psalmen. Und dort heißt es in Psalm 16, ich weiß, meine neue Übersetzung, ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Und dann kommt dieses Entscheidende dafür. Ich will nicht mutlos werden. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Weißt du, was das bedeutet? Weißt du, was das bedeutet, wenn du Männern kündigen musst, in die Arbeitslosigkeit schicken musst? Verantwortungsvolle Männer, die tun sich nicht damit zufrieden, dass sie sagen, es gibt halt Zeiten, die sind schwer. Denen geht das nach. Ein Arzt, der dir eine Diagnose sagen muss, den treibt das um. Und er steht dann da als Mensch. Und da kommt David und entscheidet sich dafür, ich will nicht mutlos werden, denn du bist an meiner Seite, egal was dich erwartet. Du bist an meiner Seite und deswegen ist es so notwendig, sich für ein Leben mit Jesus Christus zu entscheiden. 4 Punkte und da gehe ich jetzt etwas zügiger durch, die uns dabei unterstützen sollen, nicht mutlos zu werden. Der erste Punkt, von wem sprechen wir? Wir sprechen von Gott, von dem, wo diese Welt geschaffen hat. In der Bibel finden wir eine Unzahl von möglichen Gottheiten in der Bibel. Ich hole etwas aus. Ich habe während meinem Studium 3 Monate lang in Südtirol verbracht. Habe dort, musste für Filmevangelisation einladen, war eine spannende Sache. Ohne großmütig zu sein, sage ich euch, ich kenne jedes Haus im ganzen Grödnertal. Jeden einzelnen Briefkasten musste ich aufsuchen, bis in die höchste Hütte hinauf. Ich dachte, da kommt kein Sau. Und dann war der Kinosaal voll. Aber das, was mich beeindruckt hat, das Grödnertal, vielleicht heute nicht mehr, aber damals lebt es noch von der Schnitzerei. Und Jeremia erzählt davon, er sagt, die Menschen holen sich ein Stück Holz aus dem Wald und dann bearbeiten sie es, finden sie in Jeremia Kapitel 10. Und dann bemalen sie es, dann, und dann sagt Jeremia, sie nageln es fest. Boah, jetzt geht sie schon. Also, aber da sehe ich dazu, Jeremia erzählt davon, hey, das machen die Menschen. Und dann stellen sie sich in die Ecke und beten es an und glauben, es könnte reden. Man tut es nicht. Das hat man im Wald geschlagen, glaubt man dem, was wir in der Bibel finden. Erzähle ich euch von einem Gott, der diese Welt geschaffen hat. Habe ich was Spannendes gefunden. Paulus schreibt, für damalige Verhältnisse so ein ultramodern. Sagt er, woran erkennt man Gott? Er sagt, denn Gott wird an dem Gemachten erkannt. Ein Mitarbeiter von uns, sage ich schon so, mein Freund ist er auch, hat mir ein Zitat geschickt von einem chinesischen Augenchirurg. Dr. Ming Wang heißt er, und er hat Jahre damit verbracht, eine der komplexesten Strukturen des menschlichen Körpers zu untersuchen. Könnt ihr mich alle sehen? Das Auge. Das hat er untersucht. Das Komplexeste überhaupt. Er wollte beweisen, dass es keinen Schöpfer gibt. Und es kam ganz anders. Anhand von seiner Studie bei den Augen. Das Auge, was ihr jetzt gerade habt, bemerkt ihr gar nicht. Millionen Signale in Sekunden. Eine erstaunliche Präzision. Und jetzt zitiere ich ihn. Ich kam aus China als Atheist. Ich glaubte an nichts außer der Wissenschaft. Während des Medizinstudiums untersuchte ich den Aufbau des Auges und erkannte, dass das menschliche Auge so kompliziert ist. Billionen von Billionen Zellen müssen sich perfekt anordnen, damit visuelle Signale erfasst und interpretiert werden können. Wenn auch nur eine dieser Zellen aus der Reihe gerät, wird ein Mensch blind geboren. Er sagt, so bin ich Christ geworden. Durch Naturwissenschaft. Ich habe noch eine zweite Frage. Und von diesem Gott reden wir, der das alles geschaffen hat. Wisst ihr, das reicht nicht, bis um 12 Uhr fertig zu sein, wenn ich dem ganzen Raum gebe. Die Naturwissenschaft, dein Körper, erzählt von diesem Schöpfergott. Wie ist Gott? Alle Antworten auf diese Frage werden niemals abschließend beantwortet werden können. Wir werden niemals zum Schluss kommen. Wie ist Gott? Weil du immer wieder neue Facetten von Gott entdeckst. Aber ein paar Dinge können wir trotzdem weiter sagen. Und dafür muss man in der Bibel lesen. Wie ist Gott? 5. Mose 4, Vers 31. Da ist Israel fast am Ende seines Weges. 40 Jahre hätte kürzer sein können, wie auch immer. Und dann redet Mose nochmal im Auftrag Gottes zu dem Volk Israel. Sagt, wie ist Gott? Er ist ein barmherziger Gott. Ein barmherziger Gott ist der 5. Mose 4, 31. 2. Mose Kapitel 3 habe ich gerade zitiert. Ich habe das Schreien meines Volkes in Israel gehört. Ich habe das Leiden gesehen. Und da entdecken wir, Gott ist mitfühlend. 2. Mose 20, 5. Bibelkenner wissen, jetzt redet Jürgen von den 10 Geboten. Genau. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann sagt Gott in Vers 5, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Moderne Therapeuten sagen, Eifersucht, das ist nicht gut. Bin ich dankbar, dass Gott eifersüchtig ist. Wir können da noch vieles aufzählen, es ist die Zeit, die uns fehlt. Und deswegen kommen wir zur Antwort und bleibt die nächste Frage. Die nächste Frage ist, was tut Gott? Wer wissen will, wie Gott ist, kommt nicht drum herum, die Bibel aufzuschlagen und darin zu lesen. Meine Empfehlung, suche nicht das Gespräch mit Christen zuerst. Such nicht die Theologen zuerst. Und lese nicht den Tausenden von Kommentaren. Ich sage das provokativ. Am besten wirf alle deine Kommentare weg. ChatGPT und dieses ganze Kram, künstliche Intelligenz. Lass es einfach weg. Lies einfach in der Bibel. Lies einfach in der Bibel. Sei darin zu Hause und dann kannst du die nächste Frage nämlich beantworten. Was tut er? Und stellvertretend für alles, was wir sonst so im alltäglichen Leben finden, greife ich nochmal zurück, was ich gesagt habe. Was tut Gott? Er hat die Welt geschaffen. Er ist ein Sucher. Gott ist ein Sucher. Wo könnt ihr das sehen? In den ersten drei Kapiteln der Bibel findet ihr alle wichtigen Antworten. Da ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch kaputt gegangen und macht sich Gott auf den Weg und sucht nach den Menschen. Mensch, wo bist du? Wisst ihr, warum wir uns auf diese Messe Einsätze machen? Weil das unsere Botschaft ist, weil das die Frage ist, weil das die Menschen hören müssen. Mensch, wo bist du? Ich will doch in deinem Leben zu Hause sein. Gott ist ein Planer. 1. Mose 3,15. Was hast du getan? Und der Mensch weiß, ich habe keine Ausrede. Und er fängt an zu erzählen. Und dann beschließt Gott, ich kümmere mich um das ganze Problem. Alles, was an Ostern passiert ist, hängt mit 1. Buch Mose 3, Kapitel 3, Vers 15 zusammen. Versteht ihr? Deswegen ist es unmöglich, für mich unmöglich, das Alte Testament wegzulassen. Unmöglich. Denn dort in 1. Mose 3,15 sagt Gott, das ist mein Plan. Und dann gehen wir durch bis zu Maleachi. Nein, bis zur Geburt von Jesus. Und was sagt Paulus? Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Da wurde der Plan erfüllt. Und wo finden wir das? Als Jesus Christus gekreuzigt wurde, sagt er nicht, ich verfluche euch alle, sondern es ist alles erfüllt. Der Plan wurde erfüllt. Er ist Befreier, 2. Mose 3. Und da will ich euch nochmal das vorlesen, weil das so spannend ist. Gott ist doch nicht jemand, der sein Wort nicht hält. In 2. Mose 3 sagt er, ich bringe euch raus. Und dann heißt es in 2. Mose Kapitel 12, und deswegen liebe ich meine Bibel so, weil sie das nachweist, wie Gott ist. Und dort heißt es, ich bin ja schon im falschen Kapitel. Oh, da habe ich mir eine falsche Bibelstelle aufgeschrieben. Aber ist egal. Und da heißt es an dieser Stelle, eben an diesem Tag führte Gott das Volk aus Ägypten heraus. Eben an diesem Tag führte der Herr die Söhne Israel nach ihren Heerscharen geordnet aus dem Land Ägypten. Und das erinnert mich, und deswegen will ich dir das auch für deinen Alltag mitgeben. Ich weiß ja nicht, was dich erwartet nächste Woche. Und da heißt es, David schreibt das auch in dem Psalm 33, Vers 4, was Gott zusagt, das hält er gewiss. Und Gott sagt, Jürgen, ich werde mit dir gehen. Ich werde dich niemals alleine lassen. Egal was kommt. Er ist Wegbereiter. Israels Not am Schilfmeer. Sie stehen davor und sie machen ein riesiges Geschrei. Falsch kalkuliert. Wären wir doch in Ägypten blieben. Und dann geht's weiter. Ein paar Tage später fluchen sie wirklich alle die Israeliten. Nichts zu trinken, nichts zu fressen. Und Gott sagt, ich habe doch dafür gesorgt. Dann kommt das Wasser aus dem Felsen. Es erinnert mich an eine provokante Zusage. Und ich weiß nicht, ob unser Land das noch realisiert. Ich habe mal ganz provokativ, liest ja niemand, oder? In meine Facebook-Seite reingeschrieben, Herr Bundeskanzler, lesen Sie die Bibel? Und deswegen gilt für uns alle. Und für uns alle, die alten Geschwister, machen sich keine Sorgen mehr. Eure Rente ist noch gedeckt. Ihr braucht euch da keine Sorgen machen. Die jüngeren Generationen kommen und brudeln. Deswegen will ich uns auch da das mitgeben. Was sagt denn Gott? Maleachi 3, Vers 10. Prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Alle Nöte, die wir haben, ich kann sie nicht erklären in allem, aber haben immer, immer die eine Frage in sich. Mit wem redest du darüber? Und an was erinnert uns Maleachi noch? Die Speisung der 5000. Jesus predigt, die Leute sind 5000 Leute da. Die Männer sagen, wie soll man die alle versorgen? Schick sie heim. Ach, es ist viel einfacher, den Leuten zu sagen, geht nach Hause, als sie zu versorgen. Und was lernen wir aus der Speisung der 5000? Jesus Christus nimmt das, was er hat und vermehrt es und alle werden gesättigt. Nicht die Frage des Kapitals ist entscheidend, sondern ob wir bereit sind, Jesus Christus zu vertrauen. Gott ist ein Versorger. Wir waren in Fulda bei einer Camper- und Vans-Messe und nachts schüttet es. Und die finden draußen statt. Und ich dachte, ich bin wach geworden. Ich dachte, Gott, wie soll das werden? Es schüttet wie Sau. Und das Wetter war wirklich schlecht. Und es sah nicht danach aus. Und ich wachte daran auf und dann war es mir, wie wenn Jesus Christus mir diese eine Frage gestellt hat. Und die wird mich noch lange begleiten. Vertraust du mir? Ich sagte, ja, ich vertraue dir. Habe mich rumgedreht, weitergeschlafen. Nächsten Morgen waren immer noch viele Wolken da. Aber es hat nicht mehr geregnet. Am Nachmittag war das Wetter so wie jetzt heute. Vertraust du mir? Die große eine Frage, vertraust du mir? Und wenn wir alles verlieren, was wir haben, bleibt immer noch die Frage, Jürgen, vertraust du mir? Vielleicht fällt es dir gerade schwer, das zu glauben, weil dir die Arbeitslosigkeit droht. Ich komme ja aus Süddeutschland, wo ganz viel die Arbeitslosigkeit droht. Oder du machst dir Sorgen, weil du denkst, ich bin jetzt ja auch in dem Alter, weil von der Rente vielleicht nicht mehr viel übrig bleiben wird. Das war keine belebende Erfahrung. Bin mit meiner Frau zur Rentenberatung gegangen. Ich dachte, das ist viel zu jung. Da war ich aber schon 60. Und dann saßen wir da drin. Das war für meine Frau noch viel schlimmer. Die guckte zuerst meine Unterlagen durch. Ich sagte, ja, also Sie werden schon durchkommen. Dann schaute sie meine Frau und dann sagten sie, haben die letzten 20 Jahre nichts gearbeitet, oder? Das ist das, was die Frau meiner Frau gesagt hat. Ja, sie hat Kinder groß gezogen. Ja, da bleibt nichts übrig. Was machen wir mit der Zukunft? Was kommt? Und Jesus Christus sagt, vertraust du mir? Wenn du mir vertraust, ich kann dir die Fenster des Himmels öffnen. Vielleicht kämpfst du mit einer Krankheit, die dich innerlich aushöhlt, dir Angst macht und dich quält. Die Frage ist immer die gleiche, vertraust du mir? Die letzte Frage, was erwartet Gott von dir? Ich komme nochmal auf die Götzen aus Holz zu sprechen. Die stellt man sich in die Ecke und dann, manche knien wirklich vor ihr nieder. Ich muss da noch dran denken. Vielleicht habt ihr das auch noch mitbekommen. Da gab es einen Landwirt, der eine Frau aus Thailand geheiratet hat. Ihr wisst, was ich meine, diese Kugelshow da. Nein, nicht Schäferreinig, der kam aus Bayern. Bauersuchtfrau. Und dann hat er sie natürlich mitgenommen. Und ich erinnere mich noch daran, wie sie in dem Wohnzimmer standen, in der Ecke oben war diese holzgeschnitzte Madonna. Und er wandte sich ihr zu und sie fing irgendwie an, das genauso zu machen, hat nicht so viel verstanden. Das ist das, was wir heute erleben, dass Menschen sich vor Göttern beugen, die gar nicht reden können. Am Ende seines Lebens hat der Prophet Jesaja, der das auch angesprochen hat, nochmal erhalten müssen. Und Gott redet durch ihn und er sagt dort, und das ist das, was ich uns heute mitgeben will. Ich sprach, hier bin ich, hier bin ich. Zu einer Nation, die meinen Namen nicht anrief. Ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet. Jesaja 65, 1, Vers 2. Und als Jesus Christus später kam und nach Jerusalem einzog, dann sagt er das Gleiche nochmal. Jerusalem, Jerusalem. Wie oft habe ich euch versammeln wollen? Wie eine Henne ihre Küken. Und dann kommt dieses niederschmetternde Wort. In Stuttgart auf der Messe. Und ihr habt nicht gewollt. Und dann ist dieser Satz, der so niederschmetternd ist, wo Gott sagt, ich strecke meine Hände nach euch aus. Und ihr macht anderes. Als Gas ausging, was hat der letzte Wirtschaftsminister zu tun gehabt? Nichts Besseres, als zu den Kuwaitis zu schauen und mit denen Verträge abzuschließen, mit denen wahrscheinlich Missionare keine Verträge abschließen würden. Und da habe ich gedacht, ja, Helmerod, Rheinland-Pfalz, wir müssen wählen. Meine Frau hat einen Wahlflyer da, das habe ich mir gestern Abend auch durchgelesen. steht nichts drauf, was interessant ist. Ich hätte mich gefreut, wenn sie gesagt hätte, die Grundlage meines Lebens ist mein Glaube an Jesus Christus. Ich bin katholisch oder evangelisch oder was auch immer, steht nichts drauf. Stehen nur Formulierungen drauf, die man mit allem und nichts füllen kann. Helmeroth, Rheinland-Pfalz, Deutschland und die Welt. Und Europa auch. Und Gott sagt, ich strecke meine Hände nach euch allen aus. Du in deiner Situation, die du heute Morgen hier bist. Was erwartet Gott von dir? Was wünscht sich Gott von dir? Und jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Im Glaubensbekenntnis der Kirchen finden wir diese Passage. Er sitzt zur Rechten Gottes. Von dort wird er wiederkommen. Manchmal denke ich, die liberalen Pfarrer, die sagen, alles Quatsch, alles Quatsch. Und dann kommt Jesus Christus und sie sind überrascht. Und er sagt, ihr habt jeden Sonntag von mir gesprochen, jetzt bin ich da. Jesus Christus sitzt nicht zur Rechten Gottes. Ist nicht ganz zutreffend. In der Offenbarung sagt er, und das gilt dir heute Morgen, wo er zu finden ist. Ich stehe vor der Türe und klopfe an. Und vielleicht ist er schon in deinem Haus. Vielleicht hast du dein Leben an Jesus Christus übergeben. Aber da gibt es noch diese Räume, in denen Jesus Christus noch nicht war. Die Tür ist zu, weil es dir peinlich ist, ihn da hineinzulassen. Das Leben von Menschen, und manchmal ist es bei Christen genauso, ist wie das eines Messi. Die Fassade ist sauber. Passt alles. Heute Morgen sowieso. Krawatte sitzt richtig. Vielleicht ist es heute Morgen die Stunde, an dem es dran ist, diese eine Tür zu diesem einen Raum zu öffnen. Jesus Christus ist nicht irgendwer, sondern der, der am Kreuz für uns Menschen starb. Weil uns Schuld von ihm getrennt hat. Weil unser Leben, vielleicht dein Leben, verseucht wurde durch Dinge, die da nicht reingehören. Passiert auch uns Christen. Jesus Christus, den man gekreuzigt hatte, den man beerdigte und dann dachte, auch die Gläubigen damals, ist alles vorbei. Obwohl Jesus Christus doch zuvor gesagt hat, ich werde wieder aufstehen. Gott ist verlässlich und im Glaubensbekenntnis der großen Kirchen ist verankert. Und was bin ich froh, dass wir das haben. Am dritten Tage auferweckt von den Toten und ausgerechnet der, der Jesus Christus verraten hat, konnte ein paar Tage später das als Zeitzeuge weitergeben. Petrus, Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 15. Schon in Kapitel 2. Sagt, den habt ihr gekreuzigt. Und zu Recht, Petrus war dabei, aber er hat ihn nicht gekreuzigt. Er musste hilflos zusehen. Apostelgeschichte 3, Vers 15. Wir können es nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Mein Leben ist nicht Musterbeispiel für Gradlinigkeit. Es gibt in meinem Leben viel zu viele Dinge, für die ich mich schäme. Aber eines weiß ich, dass Jesus Christus mich bis zum heutigen Tag begleitet hat. Und dafür lade ich dich ein. Die Räume, die in deinem Leben noch geschlossen sind, Jesus Christus zu öffnen. Das ist die Jahreslosung, mit der ich heute Morgen abschließen will. Ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Und das will Gott nicht nur im Gesamten, das will er auch bei dir, in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Firma. Und alles beginnt mit dem einen Gebet, das Jesus Christus uns hinterlassen hat. Und wenn du willst, wenn du sagst, das will ich, du musst es nicht. Nicht, weil alle beten, bete einfach mit, sondern bete mit dem Herzen mit, dann steht's auf und bete mit. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir in die neue Woche starten können. Du bist ein verlässlicher Gott und ich danke dir dafür, dass du mich die letzten 42 Jahre begleitet hast. Und andere unter uns erleben dich schon 60 oder 70 Jahre. Ich danke dir dafür, dass du in Höhen, in Tiefen dabei warst, in Zeiten, wo es gut und in Zeiten, wo es nicht gut ging, aber du warst immer an meiner Seite und du bist es noch. Ja, und das ist du. Du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass wir eine neue Woche starten können, dass wir uns diese Grundlage geben können, dass du mit uns kommst und dass wir in die neue Woche starten können mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Beste in jedem Gottesdienst ist, dass wir nicht ohne Gott in die neue Woche starten können. Und so möchte ich uns alle unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir und euch seinen Frieden. Amen.